Schönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 1. Juni 2021. Der Mai ist vorbei, Andreas. Schade, oder?
Ja, eigentlich nicht. Es geht einfach weiter und ich mag das ehrlich gesagt, auch wenn die Saisons sich so gegenseitig ablösen. Wir haben heute ein wenig Nieselwetter, heute Vormittag und ab heute Nachmittag kommt der Sommer wieder zurück in ganzer Pracht. Wir erwarten in den nächsten Tagen blauen Himmel und 24, 25 Grad.
Sprach der Wetterfrosch und vergaß ganz, den See zu erwähnen.
Der See changiert wieder ganz gewaltig. Mittlerweile in so einen Morgennebel, der ja noch so ein bisschen regnerisch ist. Das tut der Natur übrigens richtig gut, dass dieses Ganze mal ein bisschen wieder aufgefeuchtet wird, der Boden eben halt wieder schön feucht ist. Und deshalb haben wir es ja auch immer so im Sommer doch sehr farbig mit vielen Pflanzen und eben nicht sehr braun. Das ist auch immer sehr wichtig. Und ja, der changiert der See silber, grau, weiß, fällt dir noch was ein?
Nein, du bist ein ausgemachter Hobbygeologe, ein Biologe, auch hobbymäßig natürlich. Und ich bin einfach stolz, einen solchen Partner an der Seite haben zu dürfen.
Ja, das spricht für deinen guten Geschmack.
So, also ich finde, das ist die beste Voraussetzung, um in diese Sendung reinzugehen, weil bewahrt euch bloß eure Fröhlichkeit bei all diesem Wahnsinn. Aber bitte betrachtet all das, was jetzt passiert, auch als eine Art Durchgangsstadium. Wir befinden uns auf einem Durchmarsch durch sämtliche Instanzen, die das Dunkel sich so ausdenken konnte. Da müssen wir jetzt durch mit Gott vertrauen. Und wir haben vorhin gerade eingestellt, ein neues Lied, einen neuen Song von Alex Olivari. Olivari war der Bandleader bei Matthias Reim und äußerst erfolgreich und wurde dann leider sehr unhöflich verabschiedet, weil er sich kritisch über die Lockdown-Maßnahmen unter anderem geäußert hatte.
Ja, ich habe das gerade zum ersten Mal gehört, seinen neuen Song. Also ich bin ganz begeistert von dem Mann. Er hat wirklich das gewisse Feeling, er hat eine ganz brillante Stimme, tolle Texte und er ist in der Lage, so aus dem Stand heraus einen Song, eine Musik zu komponieren, die sofort ins Ohr geht und die Lust auf mehr macht.
Ja, der neue Song heißt Das Blatt wird sich wenden. Und ihr findet diesen Song oberhalb des Podcasts heute. Also den haben wir vorhin schon eingestellt, aber wir werden ihn sicher noch einige Male hier im Kanal veröffentlichen. Wir bitten auch euch, bitte teilt großzügig dieses wunderbare Lied, das vielen Menschen Hoffnung gibt auch, weil er sich ganz klar darauf bezieht, dass der liebe Gott auf der Seite des Lichtes ist und natürlich nicht auf der Seite des Dunkels. Und er scheint auch ein gläubiger Mensch zu sein. Wir werden übrigens demnächst ein Interview mit ihm veröffentlichen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Das wird gerade geschnitten. Und wer kann und wer möchte, manchmal werden wir ja auch gefragt, kann man euch irgendwie unterstützen? Du nennst dann den Tierschutzverein in der Nähe von Walsrode, Andreas, das ist eine gute Adresse. Aber wenn ihr einen solchen Musiker unterstützen wollt, ist das ganz gewiss auch ein sehr wichtiger und guter Hinweis und eine gute Tat. Denn ihr könnt euch vorstellen, so wie viele Künstler hat Alex Olivari natürlich auch keine Auftritte, keine öffentlichen derzeit. Und er ist aber ungefähr mit der Einzige neben Eric Clapton und Van Morrison, der Klartext singt und der auch damit rausgeht und eben eine große, eine wachsende Zuhörerschaft hat, die sich bei ihm gut wiederfindet.
Ja, und wenn du gerade von dem Tierschutzverein sprichst, da muss ich trotzdem noch mal mit einhaken, weil mir das wichtig ist, weil Tierschutzvereine sind auch wichtig. Was wir unterstützen, das ist unser soziales Projekt von der Wissensmanufaktur, ist eine Haus- und Wildtierhilfe. Das ist noch etwas anderes. Das heißt, das Ziel dieses Vereins, das ist nicht unser Verein, sondern ein gemeinnütziger Verein, wo auch die Spenden absetzbar sind. Dieser Verein kümmert sich um Tiere und alte Menschen, aus meiner Sicht in einer idealen Kombination. Wir haben eine sehr große Gruppe von alten Menschen, von Rentnern, die in der Altersarmut leben, obwohl sie ihr Leben hart gearbeitet haben. Das ist leider das Ergebnis auch einer verfehlten Gesamtpolitik. Leider sind noch viele von den führenden Personen immer noch im Amt oder deren direkten Nachfolger. Was dabei herauskommt, ist, dass viele Menschen niemanden mehr haben, vereinsamt sind. Das Einzige, was sie haben für ihr eigenes Glücksempfinden, für ihre kleine Familie, ist ein Hund, eine kleine Katze oder sonst etwas. Und diese alten Menschen sparen sich das Essen für die Tiere vom eigenen Munde oft ab, einfach weil es vorn und hinten nicht reicht und Tierarztrechnungen können nicht bezahlt werden. Und bevor die Tiere in den Tierschutzvereinen dann abgeschoben werden müssen, weil sie sonst gemeinsam verhungern, so heftig das klingt, unterstützt dieser Verein die alten Menschen, indem sie Futterdosen denen direkt vor Ort bringen und übernehmen die Tierarztrechnungen. Und viele alte Menschen haben damit übrigens auch eine wunderbare Aufgabe gefunden, sich um andere Tiere zu kümmern, wo zum Beispiel die älteren Herrchen oder Frauchen verstorben sind vorzeitig und die dann diese Tiere dann auch mit aufnehmen. Und so habe ich da wirklich wunderbare Dinger erlebt, wunderbare Geschichten von Menschen und Tieren, wo ich das ein oder andere Mal auch ein Tränchen in den Augen habe. Wenn ihr darüber was wissen wollt, Wissensmanufaktur unter dem Punkt Soziales, findet ihr alles, was ihr dazu wissen wollt.
Genau. Also ich finde es ganz wichtig, wir machen das ja nicht oft, dass wir zur Unterstützung irgendwelcher Vereine oder so aufrufen, wenn dann um diese, wie heißt die, Wildtierhilfe?
Haus- und Wildtierhilfe.
So. Und da kennst du dich aus, du kennst die Leute, die das machen, Andreas, und deswegen hast du da auch hundertprozentiges Vertrauen, ich natürlich auch. Und wie gesagt, das andere Projekt Alex Olivari, je nachdem, wohin ihr euch gezogen fühlt und vor allem, wenn ihr es euch leisten könnt. Ihr müsst natürlich nicht das vom Munde absparen, aber wer es sich leisten kann, kann gerne, weil viele fragen, wie kann ich denn jetzt einen Beitrag leisten zur Krise oder eben auch zur Stärkung des öffentlichen geistigen Widerstands. Und da würde ich mal sagen, ist mit Alex Olivari auch eine gute Adresse. Es ist überhaupt nichts abgesprochen oder so, dass ich diesen Aufruf mache, aber es liegt mir am Herzen. Zumal er wirklich auch ein begnadeter Komponist und Sänger ist, wie Andreas gerade gesagt hat, die Melodie sofort reingeht. Also er hat wirklich das Zeug zum Hitmacher. Und ja, das können wir unterstützen. So. Ein interessantes Interview ist veröffentlicht worden mit einem deiner besten Freunde, Andreas, Klaas Relotius.
Ja, den mag ich ja sowas von sehr.
Ja, ihr wisst, der hat vor 2,5 Jahren einen Riesenskandal am Hacken gehabt, nämlich er war ein preisgekrönter, arrivierter Spiegeljournalist, hat auch für andere Magazine geschrieben. Und dann ist aufgeflogen, dass vieles, was veröffentlicht wurde, schlicht und einfach erfunden war. Und man nennt heute auch die Mainstream-Medien nicht selten die Relotius-Medien. Das ist ein bisschen fies, weil man denkt ja, dass da nicht nur erfunden wird und das dürfte auch so sein, aber dass es natürlich einen starken Meinungsdruck in den Redaktionen allgemein gibt, das ist inzwischen bekannt. Und Relotius ist preisgekrönt worden für Werke, die alles andere als meinungsabwegig waren, sondern die waren voll im Mainstream und das waren genau die Themen, die eben auch beim Spiegel gerne mit erhobenem Zeigefinger den Menschen näher gebracht werden, nach dem Motto, werdet endlich gute Menschen. Und ich will da gar nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall, Klaas Relotius hat ein Interview gegeben, und zwar der Zeitschrift Reportagen aus der Schweiz. Der Fokus berichtet darüber. Und diese Reportagen waren selbst betroffen, weil die auch von ihm einige Artikel veröffentlicht hatten, die dann zurückgezogen werden mussten. Und spannend, Andreas und ich haben uns das vorhin mal gemeinsam hier so durchgelesen, spannend ist, was Relotius da zum Besten gibt. Also der Mann ist in Therapie gegangen, ich weiß nicht, ob er noch sich in Therapie befindet. Auf jeden Fall ist so etwas ja tatsächlich hilfreich, wenn jemand, wenn er es schon nicht selber merkt, gezwungen wird zu erkennen, dass es in ihm eine Art Fehlverhalten gegenüber der Welt gibt. Und dann wird es tatsächlich Zeit, zum Therapeuten zu gehen. Und er hat in diesem Interview wirklich ja, ganz offen über die Dinge gesprochen. Und da muss ich selber erkennen, dass vieles davon systemrelevant ist, wie er sich verhalten hat. Also er sagte zum Beispiel, es sind etwa 120 verfasste Texte gewesen, die er in seiner Journalistenzeit veröffentlicht hatte. Und er wird gefragt, wie viele davon denn korrekt gewesen waren. Und er sagt, nach allem, was ich heute über mich weiß, wahrscheinlich die allerwenigsten. Er habe in der unverrückbaren Überzeugung geschrieben, es würde bei der Erzählform Reportage keinen Unterschied machen, ob alles eins zu eins der Realität entspricht oder nicht.
Ja, das sind natürlich wirklich deutliche Worte und vor allem sind sie sehr wichtig, weil er sie jetzt sagt in dieser Offenheit, denn er hat sich am Anfang ja einfach nur pauschal gewehrt, weil er da offenbar auch gar kein Verständnis für hatte, für sein Fehlverhalten. Und dieses Fehlverhalten ist offenbar durch die Therapie aufgearbeitet worden. Wir haben uns sehr lange darüber unterhalten, auch so über dein Leben, über deine Geschichte beim Fernsehen, in den Redaktionskonferenzen und so weiter und so fort, wie da die Mechanismen ablaufen und diese Abwehr, sich vor der Wahrheit zu schützen, diese Abwehr im Prinzip auf gar keinen Fall in die eigenen Gedanken zu kommen, weil das Gewissen ständig an dem Hinterkopf anklopft, das scheint wohl offenbar auch Usus zu sein, weil man tatsächlich natürlich auch warm gebettet ist, das ist in vielen Branchen so, in der Politik und so weiter. Man sitzt dann an der Krippe, man hat es schön warm, es geht einem gut und man wird von allen Seiten ja auch gefeiert. Relotius hat ja alle möglichen Preise als Journalist sogar abgeräumt, das ist ja interessant. Und dann hat gar keiner mehr gefragt. Und dann glaubt man seine eigenen Geschichten irgendwann. Und irgendwann dann kommt man da auch gar nicht mehr raus. Und so entstehen dann offenbar auch gewisse psychische Probleme.
Also man muss natürlich auch die Anlage dazu in sich tragen. Aber auch so nach meiner Karriere in den Medien kann ich sagen, also von der Sorte trifft man eine ganze Menge an. Und ich kann das auch für mich behaupten, ich selber habe auch dazu gehört. Also es war auch ein großes Fehlverhalten, aber dazu komme ich gleich noch. Das wollen wir mal festmachen hier an einer der Aussagen von Relotius. Zunächst sagt er, ich habe offensichtlich sehr viel Verantwortungsgefühl ausgeschaltet. Am meisten gegenüber Kollegen, aber auch gegenüber realen Menschen, über die ich geschrieben habe. Ich hatte beim Schreiben nie niederträchtige Absichten und ich wollte auch niemanden verletzen, indem ich etwas Falsches schreibe. Dass ich das getan habe, bereue ich am meisten. Es ist schon mal wirklich gut nach einer solchen Therapie, dass man so etwas sagen kann. Es ist aber auch vielleicht der Versuch eines ersten Schrittes ins System zurückzukommen.
Das könnte natürlich auch sein. Was mir hier klar wird, und das fällt mir gerade ein, der Oliver Janich hat ja mal ein Buch geschrieben über die Vereinigten Staaten von Europa, heißt das, glaube ich. Und da hat er mal eine Liste mit entsprechenden Quellen natürlich wissenschaftlich auch nachgeliefert, wie die Psychopathendichte in den verschiedenen Branchen letztendlich ist. Und unter den Top 10, nämlich auf Platz 6, steht auch der Journalist. Und wir sehen das natürlich auch, der CEO, also der Boss eines Unternehmens, steht auf erster Linie. Dort ist also die Psychopathendichte am dichtesten tatsächlich. Dann kommen die Rechtsanwälte. Wer auch damit drauf sind, das sind zum Beispiel die Beamten. Und wenn wir wissen, wie zum Beispiel sich die Politikerkaste auch zusammensetzt, auch da sehen wir wieder einen Zusammenhang. Aber was wichtig ist, in diesem Fall, der Journalist spielt da oben unter den Top Ten eine große Rolle. Und das wundert einen auch wirklich nicht, wenn man sich mit der täglichen Nachrichtenlage auseinandersetzen muss.
Ja, Herr Relotius spricht ja hier detailliert über ganz konkrete Fälschungsfälle. Es geht auch in weiten Strecken um sein Leben nach dem großen Knall. Er berichtet dann ausführlich von seiner Therapie. Das Magazin Reportagen bekam nach eigenen Angaben Einblick in die Dokumente, wie zum Beispiel einen Klinikbericht und auch psychiatrische Informationen. Und wir hatten ja neulich auch gesprochen über Psychopathen und über Narzissten und so weiter. Mal versucht, das ein bisschen aufzudröseln, sind auch gelandet bei dem bekannten Psychiater Hans-Joachim Marz, der ja die Normopathie beschreibt. Also das heißt, wir sind eigentlich alle in dieser Gesellschaft durch die Prägung von Bildung und Einfluss der Gesellschaft und politische Programme irgendwie schon ein bisschen psychopathisch. Und das ist schon eine Norm geworden.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich beschäftige mich ja momentan in meiner relativ geringen Freizeit mit dem Thema Erich Fromm. Erich Fromm, Psychoanalytiker, der da sehr deutliche Aufsätze darüber geschrieben hat, schon in den 70er Jahren, was heißt schon in den 1970er Jahren. Und das ist hoch, hoch spannend, gerade wenn er zum Beispiel die Analyse macht einer soziopsychologischen Entwicklungen, zum Beispiel in Form von faschistischen Entwicklungen. Und das ist zum Beispiel unglaublich wichtig. Und auch dieses gleichgebürstete, gleichgeströmte, alles in eine Richtung, also gar nicht mal Lügen. Und das ist ja das, was auch Norbert Bolz sagte, Professor Norbert Bolz von der Technischen Universität in Berlin als Medienwissenschaftler. Er sagt, die Medien als Lügenmedien zu bezeichnen, ist viel zu kurz gesprungen. Es ist viel schlimmer. Sie haben kein Interesse an der Wahrheit. Und dadurch, dass dieses morphogenetische Feld des Desinteresses an der Wahrheit ist, da ist es unglaublich wichtig, dass man das erkennt, dass daraus sich dann tatsächlich eigene Dynamiken entwickelten. Und da ist er dann natürlich auch einer von den Top-Leuten gewesen.
Und was ist nun mit Fromm?
Nein, Erich Fromm beschreibt eben halt, wie diese Methoden laufen. Man muss wissen, dass die Menschen, die sich dort besonders hervorheben, mehr oder weniger vom Grundsatz her mit einem sehr geringen inneren Selbstbewusstsein ausgestattet sind. Das schreibt er sehr deutlich. Das sind Menschen, die sich nach vorne bringen wollen, weil sie von sich selbst relativ wenig halten. Also psychisch instabil sind im Inneren und das zu versuchen zu kompensieren, indem sie nach außen gehen, um dann ganz besondere Erfolge zu ziehen, bis hin in den Sadismus. Sadismus ist nicht nur irgendwelche Perversionen in irgendwelchen sexuellen Handlungen, sondern das heißt Machtübernahme über alle anderen. Und wir finden diese Psychogramme im großen Stil tatsächlich eben in der Politik und auch unter den Journalisten. Also als ich gestern zum Beispiel gesehen habe, diesen Ausschnitt aus dem Presseclub, glaube ich, wo dann jemand angerufen hatte im Presseclub und hat eine Frage gestellt. Und das Erste, worüber er sich aufgeregt hatte, war, das ging wohl irgendwie um das Thema AfD. Und er hat wohl schon mehrmals angerufen und wollte sich dafür einsetzen, dass ja nicht alles falsch ist, was die AfD macht. Und er ist nie durchgekommen. Und nun hat er mal was anderes probiert. Er hat einfach angerufen und hat gesagt, ich möchte ganz schlecht über die AfD sprechen, weil ich habe da ganz furchtbare Erfahrungen gemacht und das möchte ich jetzt gerne machen. Und er kam sofort in die Sendung rein und machte dann natürlich genau das Gegenteil, indem er sagte, aha, mit den Methoden wird hier gearbeitet. Die versteinerten Gesichter dieser Journalisten in diesem Fall sprach Bände. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt das von Relotius höre, dann sehe ich diese Bilder und ich glaube, Relotius gibt's ganz viele von denen.
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Aber wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus in dieser Zeit. Denn es ist so, dass man in diesem System mitschwimmt. Man lebt gut, man bekommt sein Geld, man bekommt seine Anerkennung. Man bekommt überhaupt keine Hinweise darauf, dass das, was man tut, falsch sein könnte. Außer von außen, von den Zuschauern, von den Lesern, weswegen es so wichtig ist, dass ihr euch da auch immer wieder meldet, wenn ihr an Berichterstattungen Zweifel habt oder wenn ihr gar sagt, nee, also so kann man das auch nicht machen, ist es immer wichtig. Also wir haben hin und wieder schon darauf hingewiesen, dass ihr das tun sollt, weil ihr zahlt auch Gebühren oder ihr bezahlt eure Abos bei irgendwelchen Portalen. Und dann muss man auch mitmachen, also aktiv sein und eben die andere Seite darstellen, wenn sie öffentlich schon nicht dargestellt wird. Und diese Hinweise, die bohren. Und jede Zuschrift, die nicht nur einen mit Lorbeeren kränzt, sondern die kritisch ist, die macht was mit einem. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel diese Therapie jetzt für Herrn Relotius, ich kenne den Mann nicht persönlich, aber dass das eine große, auch dieser tiefe Fall, eine große Chance sein kann. Denn wenn man tief fällt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, allerdings war es bei mir ein Fall, den ich mit eingeplant hatte, weil mir klar war, dass bei dem, was ich da politisch unkorrekt äußere, das nicht anders ausgehen kann. Er hat sich, glaube ich, sicher gefühlt. Aber solche tiefen Fälle, Fall, Falls, keine Ahnung, was da, Fälle. Ja. Also so ein tiefer Fall, wir bleiben im Singular. Der macht etwas, der bringt eine Veränderung, der zwingt einen auf die Knie, der bringt einen in die Demut. Und wenn man weinend in einer Therapie sitzt und sein Leben aufarbeitet, wahrscheinlich meistens in einer Kindheit landet, in der nicht alles gerade gelaufen ist, hat man große Chancen, weiterzukommen, sich zu entwickeln und den Geist zu öffnen. Aber lass uns noch mal hier ein bisschen reinlesen. Relotius spricht detailliert über ganz konkrete Fälschungsfälle. Es geht in weiten Strecken eben, wie gesagt, um sein Leben und ein großer Interviewteil dreht sich um die Umstände des Fälschens und seine damalige psychische Verfassung. Und da sagt er ein Beispiel. Das hemmungslose Schreiben hatte für mich eine ganz egoistische Funktion. Es hat mir geholfen, Zustände, in denen ich den Bezug zur Realität verloren habe, zu bewältigen, zu kontrollieren und von mir fernzuhalten. Schon lange vor dem Journalismus. Er habe diesen Beruf auf eine Art von Anfang an missbraucht. Und er sagt weiter, ich kann das nicht erklären. Ich hatte jahrelang nie Angst und nie Zweifel, auch nie ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Schreiben vielmehr benutzt, um wieder Klarheit zu bekommen. Später habe ich mich nicht gefragt, ob wirklich alles so gewesen ist. Ich habe meinen Text, und das ist jetzt sehr spannend, was er sagt, ich habe meinen Text in der Zeitung gesehen, mich daran festgehalten und hochgezogen, mich normal gefühlt. Ich hatte es ja hinbekommen, einen Text zu schreiben, der in der Zeitung stand. Und er sagt, je größer meine Verunsicherung war, desto perfekter wurden die erfundenen Texte. So, und das ist doch genau der Punkt, Andreas. Wenn ich mir nochmal in Erinnerung rufe bei mir damals, wenn ich so leise Zweifel hatte an irgendwelchen Vorgängen, über die öffentlich berichtet wurde in den Sendungen und ich selber dachte, Mensch, kann das wirklich so sein? Müsste man der Sache nicht mal auf den Grund gehen? Ja, und dann hat man eine Sendung gelesen und geht da abends raus und dann trifft man den nächsten Tag beim Einkaufen Leute. Ach, ich habe sie gerade gestern Abend wieder in der Nachrichtensendung in der Tagesschau gesehen. Sie sahen so toll aus und ja, das, was die Frau Merkel da gesagt hat, könnten Sie mir das noch mal ein bisschen erläutern? Und dann, ja, dann ist man wieder in der Normalität und dann verschwindet dieser Zweifel. Also so nach dem Motto, ich lese Nachrichten, also bin ich. Oder Relotius, ich schreibe Texte, die werden veröffentlicht, also bin ich.
Ja, ich war Chef eines Unternehmens, also war ich. Und genau das ist das. Und die Frage, die sich stellt, ist, dass wir, wenn wir solche Beispiele wie Relotius jetzt durcharbeiten, der zum ersten Mal in dieser Form sich outet, die Schäden, die er da beim Spiegel angerichtet hat, die sind da eine ganz andere Geschichte, die dahinter steht. Aber wir müssen eines sehen, wenn wir tatsächlich immer wieder dieses Lob von außen bekommen, dann glauben wir irgendwann auch unsere eigenen Fehlleistungen, obwohl wir selbst wissen, dass sie falsch sind. Ich hatte mal das Vergnügen, in einem europäischen Ausland mit einem amtierenden Finanzminister zu sprechen. Ich war in einem Parlament und der kam an mir vorbei mit einer riesen Pamphlet an Unterlagen. Der ist draußen vorgefahren mit einer schwarzen Limousine und mit einem zweiten Begleitfahrzeug mit Sicherheitsleuten drin. Das war natürlich schon ein gigantischer Auftritt mit Blaulichtern und so weiter. Und dann kam er an mir vorbei und dann, es ist interessant, er kannte mich und sagte dann zu mir, oh Herr Popp, das ist ja interessant, zu der Zeit war ich noch nicht so kritisch in dem System offiziell unterwegs, da war das noch kein Makel, mich zu kennen. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann gefragt, ja, was haben Sie denn da heute in Ihrem Parlament dann vorzubringen? Und dann brachte er mir einige Finanzzusammenhänge aus der Volkswirtschaft und so weiter, was seine Aufgabe war. Und ich bin dann, habe gefragt, ob ich da mal reingucken darf. Und sagte er, ja, selbstverständlich. Und ich habe irgendeine Seite aufgeschlagen und habe ihn irgendetwas gefragt zu diesem, was da steht. Und ich merkte, er hatte überhaupt keine Ahnung im Sinne von erahnen. Er erahnte nicht einmal, worum es ging. Und ich habe dann mehrere Dinge angesprochen aus diesen Thesen, die er da mitgebracht hatte, die an dem Tag umgesetzt werden sollten unter seiner Führung. Und jedes Mal sagte er, das machen ja seine Experten und er selbst kann da jetzt natürlich im Einzelfall überhaupt nichts zu sagen. Und das hat mich erschrocken und erschüttert. Er war sichtlich angeschlagen durch dieses kurze Gespräch, aber nur für einen kurzen Moment. Und dann stand er wieder auf, ging dann auch wieder nach oben, nach draußen und ist dann im Prinzip, nachdem diese Veranstaltung war, ich war dann immer noch in diesem Parlamentsgebäude, wieder in sein Auto rein und man merkte, er hatte alles schon wieder abgeschüttelt, das Blaulicht war wieder an, die anderen fuhren wieder mit und er war wieder ganz wichtig und war wirklich der Meinung, er hätte da in irgendeiner Form etwas ganz Wichtiges getan, obwohl er nicht mal im Ansatz verstand, worum es eigentlich geht. Was wir daraus lernen können: Man sieht gern den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge nicht. Wir können viel für uns daraus lernen, denn wer ist frei von der Eitelkeit? Auch das musste ich schmerzhaft feststellen. Eitel ist nicht nur, sich schön vorm Spiegel zu stellen, diese Eitelkeit habe ich relativ wenig, aber andere Eitelkeiten, die einen persönlich nach vorne bringen und besonders gut erscheinen lassen. Jeder ist so ein bisschen auch sein eigener Clown dabei. Und das lernt man dann dabei.
Wir sprechen oft über die drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft. Hier lernen wir, wie wichtig es ist, sich von der Eitelkeit zu befreien und in die Demut zu kommen. Denn nur wer demütig wird, kann auch die echte Wahrheit aus dem Licht erkennen, nämlich die Naturgesetze. Durch das Lernen der Naturgesetze können wir da weiterkommen. Und ohne Demut geht überhaupt nichts. Aber das sind lange Wege, also für viele, die da im Moment noch oben sitzen. Erst wer durchs Meer geschwommen ist, der weiß, wie sich das anfühlt. Der scheut auch die Pfütze nicht. Also der geht auch durch die nächsten Unwässer hindurch und sagt sich, ja, ich gehe da durch, weil ich weiß, es ist für mich gut und wichtig. Und das ist nämlich unsere Aufgabe, uns hier zu entwickeln. Okay, jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema. Ein sehr aktuelles, ein sehr schwieriges Thema für viele Menschen, für viele Familien. Und der tapfere, mutige Professor Sucharit Bhakti äußert sich wieder einmal öffentlich zur Impfpflicht, die noch nicht als solche in den Raum gestellt ist, aber wir wissen, dass die ständige Impfkommission, die sogenannte STIKO, der Bundesregierung zunächst keine Empfehlung gegeben hat, aber dass man dort zuversichtlich ist, dass dies in Kürze passieren wird. Also genauso wie der Ethikrat sich ja merkwürdig zu diesen Dingen äußert. Bhakti sagt Folgendes. Erstmal wird hier klar gemacht, dass die Hersteller, und das ist etwas, was jeder wissen muss, dass die Hersteller der experimentellen Covid-19-Impfstoffe von jeglicher gesetzlicher Haftung für impfstoffinduzierte Schäden befreit sind. Personen, die Covid-19-Impfstoffe genehmigen und Personen, die die Impfung verordnen oder vornehmen, sollten sich tunlichst über die Substanzen informieren, weil sie für etwaige Schäden persönlich haftbar gemacht werden können. Dazu gibt es inzwischen auch noch andere Nachrichten. Und das Portal Wochenblick.at aus Österreich berichtet hier über Bhakti. Und er sagt ganz klar, wer Covid-19-Impfungen für Kinder anordnet, der wird dafür haften müssen. Das hat er auch in einem Podcast gesagt von Die Basis, also von dieser Basisdemokratischen Partei Deutschlands. Und er gibt da auch Hinweise immer wieder und hatte ja neulich auch bei mir im persönlichen Gespräch, das hatten wir dann auch veröffentlicht mit seiner Genehmigung, gesagt, dass die Impfungen, Covid-19-Impfungen an Kindern ein Verbrechen darstellen.
Ja, und das sagt einem auch schon der gesunde Menschenverstand. Nun sind wir natürlich immer sehr obrigkeitshörig. Und die Obrigkeitshörigkeit bezieht sich auf dieses sich dranhängen an die sogenannten Gelehrten mit EH, nicht mit Doppel-E. Und diese Gelehrten sind nicht die Wissenden. Wir kennen das Wort Gewissen. Da steckt das Wort Wissen drin. Und dieses Gewissen hat etwas mit dem Geist zu tun. Und wenn wir mit unserem ganz normalen, gesunden Gewissen, unseren Geist, oder wie man eben halt so einfach sagt, mit dem gesunden Menschenverstand die Zusammenhänge unserer Natur erfassen und erkennen und im Optimalfall sogar noch die Architektur wirklich lernen der Schöpfung, wie man es in diesen genannten grünen Büchern machen kann, dann sagt einem die innere Stimme automatisch die Intuition, hier läuft etwas falsch. Da aber nicht die Gelehrten von den Wissenden lernen, sondern die Wissenden von den Gelehrten mit mehr oder weniger unterdrückt und geführt werden. Das ist die Grundlage, warum wir so viele Fehlstellungen haben. Weil tatsächlich Menschen, die etwas gelernt haben, denn wenn ich in eine Universität gehe, dann nehme ich das auf, was mir andere vorbeten. Wissen kann ich nur etwas aus eigenem Erleben. Und das geht, indem ich mich tiefgeistig auf mich selbst konzentriere und dann zu mir selbst finde und geistesgegenwärtig die Welt erlebe. Und dann komme ich in die richtige Stimmung, um das selbst zu entscheiden. Und das wird den Menschen abgenommen. Man nennt das Vollkasko-Mentalität. Und das ist dieser Verdummungsprozess, den wir erreicht haben.
Ja, und Bhakti, das wurde hier transkribiert von Wochenblick.at, sagt also Folgendes. Immunkompetente Menschen sind gegen SARS-CoV-2 durch zelluläre Immunität, durch ihre Lymphozyten, ausreichend geschützt. Eine Impfung ist gar nicht indiziert, weil sie die Häufigkeit von schweren Erkrankungen nicht verringern kann. Er sagt, außerdem stehen für die Therapie von Covid-19-Patienten wirksame Medikamente zur Verfügung. Zu dem Thema kommen wir nachher auch noch mal. Sehr, sehr spannend, weil die WHO offenbar diese Medikamente unterdrückt. Also da gibt es eine Klage gegen eine WHO-Akteurin. Weiter sagt Bhakti, auch für gefährdete Menschen besteht also kein Grund für die Notzulassung der experimentellen Genimpfstoffe. Er sagt zur Wirksamkeit, Antikörper im Blut befinden sich auf der falschen Seite der Mauer. Sie können den Angriff der Viren aus der Luft gar nicht verhindern. In Primatenversuchen, also Affenversuchen, konnte bei keinem Impfstoff ein Schutz gegen die Lungeninfektion festgestellt werden. Die Behauptung, dass Kinder und gesunde Erwachsene zum Schutz von anderen Menschen geimpft werden sollten, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und dann sagt er noch zum Thema Sicherheit oder gar zur Gefährlichkeit. Diese Impfung birgt ernste Gefahren für alle Menschen. Alle Impfstoffe können die Blutgerinnung anstoßen. Dieses ist in diesen Tagen bekannt geworden. Und allein aus diesem Grund verbietet sich ihre Verwendung. Gerinnselbildung in Hirngefäßen verursachen starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinstrübung, Nervenlähmungen aller Arten. An anderen Orten können Gefäßtrompen vielfache lebensgefährliche Folgen haben. Weitere Gefahren der Impfung sind Autoimmun- und allergische Reaktionen, immunbedingte Verschlimmerung von späteren Infektionen und last but not least Fehlgeburten, sagt Professor Bhakti. Die Akteure, so er weiter, die die Covid-19-Impfung genehmigen, erzwingen oder verabreichen, setzen die Bevölkerung und Patienten ernsten, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen Risiken aus. Sie werden zukünftig hierfür haftbar gemacht werden.
Ja, und wenn man das hört, gerade mit den Thrombosen oder der Thrombosegefahr, und wir wissen, dass zum Beispiel in Flugzeugen in hoher Höhe das Risiko der Thrombose, das sind oft tödlich verlaufende Prozesse, dass diese Thrombosegefahr massiv steigt, je höher man ist in Flugzeugen, dann bedeutet das, dass die Geimpften eine erhöhte Passagiergefahr sind, das heißt für sich selbst. Das heißt also, die Todesfallraten könnten in den Flugzeugen massiv steigen, wenn man das mal zugrunde legt, weil Thrombosen sind eben halt nicht zu unterschätzen, man merkt sie nicht, deshalb steht in jeder Fluganleitung auch drin, man soll Thrombosestrümpfe eben halt nehmen oder man kann sich auch bestimmte Blutverdünnungsmittel spritzen lassen, gerade für längere Flugreisen. Aber wenn man jetzt auch noch zusätzlich eine Impfung reinbaut, die sogar noch zusätzlich genau das Gegenteil verursacht, nämlich die Gerinnung und die Thrombosegefahr noch erhöht, dann würde es mich nicht wundern, wenn es irgendwann heißt, dass Geimpfte erst einmal nicht mehr fliegen sollten. Und dann kehrt sich der Irrsinn, dass die Menschen, die jetzt geimpft werden und meinen, jetzt können sie im Urlaub fliegen, genau ins Gegenteil um von dem, was sie eigentlich wollten. Irgendwie ist das alles unfassbar, dass man hier in so einem Nebel rumstochert, wie bei uns draußen hier vor dem Fenster, und tatsächlich die Zusammenhänge nicht versucht zu diskutieren.
Es fehlt an allen Ecken und Enden die Logik.
Die Logik, die Demut, einfach, ja, die Logik, damit ist es gesagt. Ja. Du hast recht.
Logik, Logos?
Kommt von, ja, Logos ist ja altgriechisch und heißt das Wort und auch Gott. Logik hat etwas mit Gott zu tun, nämlich mit der Schöpfungsarchitektur.
Mit den Naturgesetzen, da sind wir wieder beim Thema. Und wer die Augen und die Sinne ein bisschen offen hält und die Ohren, der spürt mehr und mehr, in welche Richtung der korrekte, der schöpfungsgesetzmäßige Weg geht. Und wir haben all diese Bedrängnisse, damit wir ins Erkennen kommen. Also bitte dies alles, was wir hier besprechen, zwar ernst nehmen, aber auf jeden Fall nur als einen Teil unseres jetzigen Lebens betrachten, der uns die Augen öffnen will und uns helfen möchte, dass wir uns weiterentwickeln in der Erkenntnis. Ja, und das, was Bhakti hier sagt, also dass jemand haftbar gemacht werden wird für die Impfungen, das mag ja eventuell geistig gemeint sein, denn geistig wird jeder zur Rechenschaft gezogen. Also wenn es da mal irgendwann ins Jenseits hinübergeht, spätestens, denn Gesetz der Wechselwirkung, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Und wenn man wieder besseren Wissens oder zumindest Ahnens etwas tut, was anderen Menschen Schaden zufügt, dann muss man sich dafür verantworten. Also ein Arzt, der impft und nicht ganz sicher ist, ob es richtig ist und ob die Gefahren nicht größer sind als der Nutzen, der macht sich in dem Moment ja rein gewissensmäßig strafbar.
Aus meiner Sicht auch juristisch, ganz klar. Denn der Produzent dieser Stoffe, das ist die Pharmaindustrie, die üben ja offenbar einen solchen Druck und Einfluss und eine solche Macht, das ist ja eine klare Macht, die da ausgeübt wird, nach dem Motto, wir produzieren jetzt einen Impfstoff, teleskopieren die gesamten Forschungsstrukturen und Straßen, alles läuft mehr oder weniger am eigentlichen Thema einer seriösen Forschung vorbei. Dann gibt es eine sogenannte Notzulassung, die wiederum kombiniert wird mit ganz ominösen Shutdown-Maßnahmen, dass dann jeder in sein Impfangebot bekommt. Wir haben darüber gesprochen. Das Ganze ist ja wirklich schon ziemlich irrsinnig. In diesem Irrsinn allerdings steht der Arzt gegenüber seinem Patienten in einem eigenen Vertragsverhältnis, nämlich einem Dienstleistungsverhältnis. Und er hat zu prüfen, was er seinem Patienten dort impft. Und wenn dann beispielsweise ein Impfschaden kommt, dann bedeutet das, dass der Patient den Arzt haftbar macht. Und der Arzt steht dann erst einmal da, hat eventuell eine Millionenklage gegen sich laufen und hat dann eventuell die Möglichkeit, sich diesen Schaden, den er verursacht hat oder den er zu entschädigen hat, kann er dann eventuell vom Staat oder von der Impfindustrie dann vermeintlich zurückholen. Und da wird es dann schwierig für ihn. Das heißt, das Problem bleibt nachher beim Arzt. Der muss erst einmal bis aufs Hemd ausgezogen werden, eventuell bis in die Pfändung seiner gesamten Gelder und so weiter, was er an privaten Vermögen hat, um dann anschließend eventuell den Staat in Regress zu nehmen, weil er ja eigentlich für die Haftung zuständig ist. Das ist das eigentliche Problem. Der Arzt steht da schon mit einem Bein in einer äußerst kritischen Lage.
Denkst du? Also moralisch ganz gewiss, aber es gibt eine aktuelle Meldung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und die sagt, es gibt ein geändertes Infektionsschutzgesetz und danach haben Ärzte bei korrekt durchgeführter Schutzimpfung von Personen unter 60 Jahren mit Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson kein Haftungsrisiko für Impfschäden. Der KBV-Chef Dr. Andreas Gassen, also von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, freut sich über die Aktualisierung, berichtet das Portal Apotheke ad hoc. Und er sagt, damit besteht endlich Rechtssicherheit. Die Ständige Impfkommission habe ihre Empfehlungen bereits vor einigen Wochen dahingehend angepasst, dass Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten auch bei unter 60-Jährigen möglich sein.
Gut, und jetzt wird's lustig. Denn gerade wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns in einer rechtsstaatlichen Organisation befinden wollen, wollen, ist es für mich schon sehr eigenartig, wenn ein Ärzteverband die juristischen Zusammenhänge erklärt und das auch noch vermeintlich rechtsverbindlich. Ich bin der Meinung, dass das Infektionsschutzgesetz an sich schon gegen das Grundgesetz, das heißt gegen die sogenannte Verfassung, verstößt und all die daran folgenden Gesetzestexte und Erweiterungen damit natürlich ebenso ungültig sein werden. Das heißt, das mag ja alles sein, dass das eine momentane Sichtweise ist. Wenn diese ganze Geschichte auffliegt und tatsächlich die beispielsweise Akteure in der heutigen Politik, die aus meiner Sicht nicht mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen sind, sondern mit einer regimeartigen Übernahme durch das Infektionsschutzgesetz, da bin ich außerordentlich kritisch gegenüber. Das hatten wir ja nun nicht nur einmal in der Geschichte. Und wenn dann dieses Regime irgendwann mal auffliegt und plötzlich der Rechtsstaat wieder sichtbar wird und das Ganze aufgelöst wird, ich meine, der Grenzsoldat, der auf Flüchtlinge geschossen hat in der DDR, die rüber wollten in die Bundesrepublik, der war ja auch von der rechtlichen Situation befreit. Aber als dann das System zu Ende war, stand er plötzlich vor Gericht und musste sich rechtfertigen. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das bei Ärzten anders ist, zumal hier noch nicht mal eine Notlage zugrunde liegt, sondern hier eine freie Entscheidung zwischen Arzt und Patient. Also ich sehe das wirklich anders.
Ich möchte noch mal abschließen, was hier steht, damit es auch jeder genau verstanden hat. Mit dem nun geänderten Paragraphen 60 des Infektionsschutzgesetzes könnten alle Personen einen etwaigen Versorgungsanspruch geltend machen. Diesen hätten damit auch unter 60-Jährige, die sich für Vaxx, Cevria oder Janssen entschieden. Der Arzt trage dadurch kein Haftungsrisiko für Impfschäden, wenn er die Impfung ordnungsgemäß durchführte. So die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Ja, mag alles sein, dass es so ist. Ich bezweifle, dass diese Gesetze tatsächlich rechtswirksam sind auf Dauer, wenn wir irgendwann wieder eine saubere, ordentliche Rechtsstaatlichkeit haben. Das ist natürlich ein grundsätzlicher Angriff und eine grundsätzliche Kritik an diesem gesamten System, weil aus meiner Sicht die rechtsstaatliche Ordnung längst außer Kraft gesetzt wurde. Und wenn hier Menschen gegen ihren Willen, das heißt, die meisten Menschen werden gegen ihren Willen, maximal ist es so, dass sie es irgendwann akzeptieren und sagen, okay, nur dass ich reisen und ins Restaurant kann, lasse ich mich impfen. Ich bezweifle, dass die meisten Menschen sich impfen lassen, weil sie hoffen, dass sie dadurch gesünder werden, sondern sie hoffen wahrscheinlich eher, dass sie hoffentlich keinen Schaden durch die Impfung haben. Und diese Grundlage, die zieht sich wie ein roter Faden, glaube ich, durch alle Menschen. Ich sehe das immer wieder in den Gesprächen, dass selbst die Systemmitspieler eigentlich nur argumentieren und sagen, ich will meine alte Freiheit zurück. Das heißt, diese gesamten Grundlagen für diesen juristischen Aufbau, auch für die Haftungsbefreiung, ich glaube, das ist Stoff, wo sich Gesetze und auch Gerichte nach der Beendigung dieses Systems, ich habe mir gerade gestern mal angesehen, einige alte Videos aus der aktuellen Kamera aus dem Jahre 1988, 89, als die DDR zusammengefaltet wurde und eben halt untergegangen ist und wie dann das Zentralratkomitee der SED dort noch die Reden gehalten hatten, wie die innerhalb von wenigen Tagen zusammengebrochen sind und dann plötzlich auf der anderen Seite waren und Erich Honecker dann eben halt in der Economy Class nach Chile abgehauen ist, mehr oder weniger wie ein räudiger Hund. Und genau das sind genau die Probleme, die ich immer wieder sehe. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, sagt Mark Twain. Und es könnte durchaus sein, dass wir hier bald ein paar Gedichte hören werden.
Ich lese hier gerade eine Meldung von Ende Januar diesen Jahres, hat der Bayerische Rundfunk veröffentlicht, weil ich gerade mal nachgeschaut habe. Es geht ja hier nur um AstraZeneca und Johnson & Johnson. Was ist denn mit den anderen überhaupt? Und lese ich mal ganz kurz rein. Wer Schadensersatz will, trägt die Beweislast erstmal. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Also man muss dann beweisen, dass man einen Impfschaden hat. Dann muss die Schwere festgestellt werden und so weiter. Er muss also zeigen, dass der eingetretene Schaden mit Wahrscheinlichkeit auf die stattgefundene Schutzimpfung zurückzuführen ist. Ob mehr für einen Ursachenzusammenhang zwischen Impfung und Schaden spricht als dagegen, ist im Alltag genau der Streitpunkt, der vor Gericht landen kann. Es kann übrigens Jahre dauern. Aus Sicht der Geschädigten kann dies viel Zeit kosten, da die Gerichte auf Fachgutachten angewiesen sind. So mussten Impfopfer in der Vergangenheit, zum Beispiel der sogenannten Schweinegrippe-Impfung, über 5 Jahre auf ein Gutachten des zuständigen Paul-Ehrlich-Institutes warten, bis ein ursächlicher Zusammenhang bestätigt wurde. Und klar ist, steht jetzt hier, die Bundesregierung und die Länderregierungen empfehlen die Schutzimpfungen gegen Covid-19. Über eine Impfpflicht wird sogar ernsthaft diskutiert. Durch diese eindeutigen öffentlichen Aussagen sind die Voraussetzungen des § 60 Infektionsschutzgesetz erfüllt, weil der Impfwillige sein Impfrisiko für den eigenen, aber auch den Schutz der Allgemeinheit auf sich genommen hat, gewährt sie ihm Schadensersatz, wenn es aufgrund dieser Aufopferung zu gesundheitlichen und wirtschaftlichen destruktiven Folgen kommen sollte. Aus Patientensicht ist also die Bundesrepublik Deutschland mit ihren staatlichen Organen der Ansprechpartner für einen Antrag auf Versorgungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.
Also mich erinnert diese gesamte Argumentation an die letzten Tage und Monate des alten DDR-Regimes, wo man allen Stasis gesagt hat und allen Menschen, die dort in diesem System große Lorbeeren abgeerntet haben, auf Zulasten der Menschen, dass man denen gesagt hat, ihr macht alles nur gut und wenn einer dann zu Schaden kommt nach dem Motto, dann muss er euch das nachweisen. Ich glaube das nicht, weil wenn dieses System im Kollaps. Es ist interessant, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Es ist ja ein Meinungsaustausch, das finde ich interessant.
Ich habe keine Meinung dazu, ich habe das nur vorgelesen.
Ah, okay. Also wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch und da gibt es 3 Haftungsarten. Die erste Haftungsart ist die Verschuldenshaftung. Das heißt, wenn jemand einem anderen einen Schaden zufügt, ist er zum Schadensersatz daraus verpflichtet. Das steht im § 823 des bürgerlichen Gesetzbuches. Dann trägt der Geschädigte die Beweislast und muss beweisen, dass dem unterstellten Schädiger tatsächlich die Schuld trifft und dass der das gemacht hat. Es gibt allerdings auch eine Umkehr der Beweislast, das heißt die Haftung aus vermutetem Verschulden. Das bedeutet, das Gesetz setzt bei bestimmten erhöhten Risiken voraus, dass man davon ausgehen kann, dass ein Schaden bereits verursacht wurde. Und dass dann derjenige, dem der Schaden unterstellt wurde, also den Schädiger, dass der dann einen Entlastungsbeweis führen muss. Und das sehen wir ganz deutlich zum Beispiel bei Haftung des Aufsichtspflichtigen, bei Kindern zum Beispiel, Haftung des Tierhalters oder Haftung des Verrichtungsgehilfens. Da gibt es ganz viele, also in verschiedenen Bereichen. Und in diesen Bereichen, das sind erhöhte Risiken, Haftung des Gebäudebesitzers. Selbst ein Gebäudebesitzer, wenn beispielsweise eine Dachpfanne oben runter fällt vom Dach und ein Fußgänger würde erschlagen werden beispielsweise, dann wäre der Gebäudebesitzer in der Haftung zu erklären, dass er sein Dach permanent überprüft hat, dass er alle im Verkehr erforderliche Sorgfalt in keinem Fall außer Acht gelassen hat. Das heißt, die Beweislast kehrt sich um. Also wir sehen, ein erhöhtes Risiko führt zu einer Umkehr der Beweislast. Und ich bin gar kein Jurist, aber ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich habe mir das BGB trotzdem durchgearbeitet. Und wenn ich mir dann ansehe, dass hier Menschen tatsächlich mit einem Impfstoff, der nicht hundertprozentig sicher sein kann, weil gegen die Regeln verstoßen wurde, nämlich die Forschungsergebnisse überhaupt zustande zu bringen und dann eben halt mit Impfnotzulassungen gearbeitet wird, mit äußerst zweifelhaften oder zumindest fragwürdigen Methoden und ausgerechnet da soll die einfachste Form der Verschuldenshaftung gelten und nicht die Haftung aus vermuteten Verschulden, das glaube ich nicht. Spätestens wenn dieses Regime sich wieder zu einem rechtsstaatlichen System entwickeln sollte und darauf bauen wir, dann wird die Sache wahrscheinlich komplett in eine andere Situation dargestellt werden. Und dann sind auch die Ärzte dran, genau wie die Mauerschützen der DDR.
Danke, Herr Popp, für die Ausführungen. Das ist deine Meinung und die wird auch als solche hier gekennzeichnet. Ja, und dann sind wir jetzt auch gleich bei dieser WHO-Meldung. Da gibt es eine Chefwissenschaftlerin, die Frau heißt, wie heißt sie denn überhaupt? Dr. Soumya Swaminathan. Und die wird verklagt von der indischen Anwaltskammer, weil sie nämlich viele Informationen aus deren Sicht segenbringende Informationen zu einem Medikament unterdrückt hat. Dieses Medikament heißt Ivermectin und dieses Ivermectin soll in Kombination mit Vitaminen und anderen Medikamenten sehr erfolgreich angewendet werden gegen Covid-19. Diese Meldung stammt von dem wissenschaftlichen Portal TKP. Und da heißt es, die indische Anwaltskammer hat am 25. Mai 2021 eine Klage gegen Frau Dr. Swaminathan eingeleitet. Sie ist leitende Wissenschaftlerin der WHO und sie verbreitet, so heißt es hier wörtlich, Desinformationen und führt die Menschen in Indien in die Irre, um ihre Agenda zu erfüllen. Und da heißt es, die indische Anwaltskammer hat zunächst eine Legal Notice der Chefwissenschaftlerin der WHO zugestellt und die Vorwürfe lauten: Erstens, Durchführung einer Desinformationskampagne gegen Ivermectin durch absichtliche Unterdrückung der Wirksamkeit des Medikamentes Ivermectin als Prophylaxe und zur Behandlung von Covid-19, trotz der Existenz großer Mengen klinischer Daten, die von angesehenen, hochqualifizierten, erfahrenen Ärzten und Wissenschaftlern zusammengestellt und präsentiert wurden. Zweitens, Äußerungen von Frau Dr., wie heißt sie nochmal? Swaminathan, Äußerungen in sozialen Medien und Mainstream-Medien, die die Öffentlichkeit gegen den Einsatz von Ivermectin beeinflussen und die Glaubwürdigkeit anerkannter Gremien, wie zum Beispiel Institute ICMR, und da werden jetzt verschiedene aus Delhi angeführt, die nämlich Ivermectin in die nationalen Richtlinien für das Covid-19-Management mit aufgenommen haben. Die Bekanntmachung basiert auf den Forschungen und klinischen Studien, die von der Frontline Covid-19 Critical Care Alliance und dem British Ivermectin Recommendation Development Panel durchgeführt wurden, die enorme Mengen an Daten vorgelegt haben, die die Empfehlung von Ivermectin zur Prävention und Behandlung von Covid-19 stärken. Frau Dr. Swaminathan hat diese Studien und Berichte ignoriert, heißt es weiter, und die Daten über die Wirksamkeit des Medikamentes absichtlich unterdrückt, mit dem Ziel, die Menschen in Indien von der Anwendung von Ivermectin abzubringen. Mich erinnert das alles ein bisschen, Andreas, an letztes Jahr, als der damalige US-Präsident Donald Trump über Hydroxychloroquin sprach und allgemein mitteilte, dass dieses Mittel helfen würde gegen Covid-19. Es erinnert mich an den Präsidenten von Madagaskar, der das Naturprodukt Artemisia annua empfohlen hatte und gesagt hat, wir brauchen keine Impfung, wir arbeiten damit. Also das heißt, dass Medikamente nicht sehr gerne empfohlen werden, sondern, wie jetzt hier der Vorwurf lautet, von der WHO offenbar sogar unterdrückt werden.
Ja, wir haben das ja im letzten Jahr auch gehabt mit dem CDL und was wir immer wieder sagen, das heißt durch Gurgeln mit Chlordioxid beispielsweise in der Mundhöhle die Keime und auch die Viren tatsächlich final vernichtet werden. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% die Ansteckung reduziert wird, also weit höher als das Maskentragen, und jeder Zahnarzt kennt diese Spülungen, weil die nämlich auch dafür genutzt werden, eben halt in der Zahnmedizin immer wieder. Und da gibt es verschiedene Stoffe. Und gestern hat beispielsweise das erste Mal die Bild-Zeitung ganz groß darüber berichtet, dass man durch eine einfache Mundspülung mit diesen Mitteln tatsächlich die Viren auf 95%, um 95% reduzieren kann und das Ansteckungsrisiko im Prinzip auf Null setzen. Also mehr als oder günstiger im Verlauf, als es eine Impfung bringt. Aber das ist das Interessante. Mittlerweile können die diese Dinge nicht mehr zurückhalten. Selbst wenn sie die Ärzte da verklagen und versuchen, ihren Impfstoff auf Teufel komm raus tatsächlich zu vermarkten und rauszubringen. Die ganze Wahrheit kommt jetzt so langsam an den Tag und wir merken, dass das, was vor einem halben Jahr noch als Verschwörungstheorie galt, heute mittlerweile investigativer Journalisten zugeschrieben wird, dass sie das herausbekommen haben und wir wurden vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr darüber noch verurteilt. Genau das ist der Punkt und das sind auch die anderen Seiten der Medaille.
Ja, und die gibt es eben zum Glück und wir haben heute noch ein paar Themen, wo das deutlich wird, wie die Lichtwahrheit durchdringt. Also hier heißt es noch aus Indien, man möchte jetzt die Frau Professor Swaminathan daran hindern, dem Leben der Bürger dieses Landes weiteren Schaden zuzufügen, also Indien. Und so hat die IBA beschlossen, rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten. Und man hat ihr auch schon die rechtliche Mitteilung zugestellt. Auch Inhalte mehrerer Weblinks zu Nachrichtenartikeln und Berichten, die in der Mahnung an diese Frau Dr. Swaminathan enthalten waren und die vor der Ausstellung der Mahnung sichtbar waren, also die Zeit davor, das ist jetzt alles schon gelöscht und entfernt worden. Ja, und sie resümieren etwas Spannendes. Sie sagen, die Anerkenntnis der Existenz einer wirksamen Behandlung gegen Covid hätte zur Folge, dass die Deklaration der Pandemie aufgehoben werden müsste und damit alle Maßnahmen zur Einschränkung der Grundrechte nicht nur ohnehin sinnlos und nutzlos sind, sondern auch noch mehr illegal werden, als sie es ohnehin schon sind.
Das ist der entscheidende Punkt. Es geht darum, und das ist ja nun wirklich ganz deutlich zu erkennen, die Shutdown-Maßnahmen um jeden Preis aufrechtzuerhalten, um jeden Preis. Es geht längst nicht mehr um die Gesundheit, es geht auch längst nicht mehr nur um die Impfung. Es geht jetzt darum, einen sogenannten Great Reset einzuleiten. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Das heißt, wir diskutieren eigentlich immer an den Themen vorbei. Und da erwarten wir natürlich jetzt noch Großartiges an der Stelle. Würde man nämlich wirklich sagen, du kannst dir einfach eine Mundspülung machen und damit wäre die Sache erledigt, dann wäre die Impfkampagne vorbei und dann wäre auch die Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel in Deutschland wiederhergestellt und das Parlament könnte wieder tatsächlich in die sogenannten Regierungsaufgaben übergehen, was ja zurzeit gar nicht stattfindet. Vorher natürlich auch nicht, wenn man weiß, wie die Machtstrukturen sind, aber zumindest, dass erstmal wieder eine Grundlage dafür da ist.
Ja, und an dieser Stelle, weil du Mundspülung sagst oder auch Gurgeln mit CDL, ist ein wirklich hilfreiches Mittel, weil alle Viren, Bakterien, Pilze dadurch getötet werden, also sinnvoll auch vor Tests einzusetzen. Aber es gibt natürlich auch innere Behandlungen damit und wir bekommen immer wieder Schreiben, wo gefragt wird, wie wendet man das an? Also erstens, wir stellen meistens, wenn wir das CDL euch einstellen, ein Buch mit ein von Andreas Kalker. Und da ist wirklich von A bis Z alles detailliert beschrieben. Es gibt aber auch im Internet eine gute Anleitung, die stelle ich euch nachher auch nochmal ein. Da ist das alles sehr verkürzt und zusammengefasst, aber hilfreich. Also da gibt es wirklich wunderbare Wege. Ich möchte noch hier in diesem Artikel ein Resümee der Redaktion vorlesen, denn natürlich heißt es hier, würde auch die Verordnung der EU 2020-1043 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 über die Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderten Organismen enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung sofort an Gültigkeit verlieren, da diese befristet ist, solange eine beispiellose gesundheitliche Notlage besteht, wie es ja hier heißt. Ja, und ganz kurz noch zur Anwendung von diesem Ivermectin. Eine Kombination heißt es hier aus Ivermectin, Azithromycin, Vitamin C, Vitamin D sowie Zink hat sich offenbar ziemlich gut bewährt bei der Prophylaxe und Frühbehandlung. Überall dort, wo es angewendet wird, zeigt es sehr gute Erfolge. Das Geheimnis ist die frühe Anwendung. Entweder prophylaktisch, falls die Gefahr der Infektion besteht, oder sobald sich Anzeichen von der Krankheit zeigen. Ja, es gab ja auch noch das Remdesivir, redet auch kein Mensch mehr darüber. Auch das hatte Donald Trump damals umfangreich geordert für die USA.
Ja, also alles in allem, um es wieder aus der Vogelperspektive auch mal rückblickend zu sehen. Es musste also quasi schon bereits nach der Jahrtausendwende 2008 oder 2009 erst einmal die Pandemie neu definiert werden von der WHO, indem es sich nicht mehr um tatsächlich gefährliche Krankheiten handelt, sondern nur um eine extreme infektiöse Streuung, so wie es beispielsweise auch bei Schnupfen zum Teil der Fall ist. Das heißt, bei normalen Grippeviren eben genauso. Das heißt, man hat erst einmal diesen Weg geebnet. Auf diesem Weg konnte man dann ebnen die Aushöhlung zum Beispiel eines Grundgesetzes in Deutschland, um damit ein Ermächtigungsgesetz, welches Infektionsschutzgesetz heißt, zu installieren. Aufgrund dieser Basis wiederum konnte man den Shutdown nehmen. Den Shutdown brauchte man wiederum, eine Notzulassung zu erreichen für die Pharmaindustrie. Und solange die aufrechterhalten bleibt, sowohl die Pandemieerklärung als auch die Shutdown-Maßnahmen, weil die Inzidenzzahlen und so weiter, die ja mittlerweile, wie wir alle wissen, hoch unwissenschaftlich nach Belieben mehr oder weniger auch manipuliert werden können. Und solange kann man dieses System der Macht in dieser Enge tatsächlich aufrechtzuerhalten versuchen. Und das ist der eigentliche Knackpunkt an der Stelle, zu erkennen, wie die Räder ineinander greifen in ein Getriebe, welches letztendlich ein ganz anderes Ziel hat. Und da sind wir dann bei der sogenannten menschengemachten Klimaerwärmung und all die Parameter, die wir ja permanent um die Ohren gehauen bekommen. Das heißt, die Wissenschaft ist längst nicht mehr dabei, sondern es geht hier um eine Umwandlung einer Ideologie, ein Framing, eine Gedankenschablone. Und Marx hat ja irgendeinmal gesagt, die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Und genau das haben wir hier.
Ja, und der Fokus meldet ganz traurig, Überschrift: Während Europa fleißig impft, lehnen drei afrikanische Staaten die Spritze rigoros ab. Und da heißt es, in Afrika schreitet die Impfkampagne COVAX mit langsamen Schritten voran. Drei Länder könnten zu wahren Stolpersteinen werden. Die Ablehnung gegenüber den Impfstoffen stellt eine große Gefahr für die ganze Welt dar. In den afrikanischen Ländern Tansania, Burundi und Eritrea verweigern die jeweiligen Regierungen nach wie vor jegliche Corona-Impfstoffe, berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Hilfe können nur, so heißt es, aus den Ländern der Wille Gottes geben oder aber ein Mix aus Heilkräutern. Das Coronavirus, so schreibt der Fokus weiter, erhält also jeglichen Spielraum, um weiterhin frei zu mutieren. Diese Varianten, so warnt Shabir Madi, Professor für Impfstoffentwicklung aus Südafrika, seien eine anhaltende Gefahr für die Welt. Nun müssen wir wissen, dass Südafrika neben den Fidschi-Inseln und Rumänien zu den 24 Ländern gehören, die Frau Merkel gerade mal zusammentrommeln konnte für ihren globalen Pandemiepakt, der ja heute oder morgen beschlossen werden soll. Da wird ordentlich getrommelt. Wir werden natürlich darüber berichten, wenn die Ergebnisse feststehen. Und Südafrika ist unter diesen 24 Ländern. Deswegen wundert jetzt diese Aussage nicht so besonders. Also auf jeden Fall ist man sehr traurig darüber, dass Afrika eben sich so querstellt.
Ja, das ist sehr interessant, weil die eigentlichen NGOs, die darüber stehen, sich ja seit langem mit der Menschenreduktion auseinandersetzen, und zwar in dem Sinne, dass wir eine Überbevölkerung haben und wie man diese Probleme dann löst. Wir befinden uns ja tatsächlich in einem Dilemma. Vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sehen, dass wir zurzeit eine sogenannte neue rot-grüne Denkschablone bekommen, und die heißt vor allem Deindustrialisierung. Das heißt, die Industrie soll runtergefahren werden. Das bezieht sich auch auf die Agrarindustrie. Jetzt kann man da gut oder nicht gut zu stehen, das ist nicht die Frage. Jetzt geht es erst einmal darum, wir haben 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und diese 7 Milliarden Menschen wollen alle satt werden. Aus diesem Grunde hat sich natürlich auch eine Agrarindustrie erst einmal entwickelt über die vielen Jahrzehnte, um diese Menschen überhaupt alle satt zu bekommen. Würden wir diese Agrarindustrialisierung oder diese Versorgungsstrukturen, die wir haben, jetzt plötzlich wieder auf ganz normale humane Größenordnung widerfahren auf eine normale ökologische Landwirtschaft, was wir uns ja alle wünschen. Dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dann nicht mehr 7 Milliarden Menschen satt werden können, sondern nur noch 2 oder 3 Milliarden. Das kann man übrigens gut nachrechnen. So einfach ist es nicht. Zumindest braucht es eine lange Zeit, bis man das so stückweise umfunktionieren kann. So, das bedeutet, wenn also nur noch Nahrungsmittel für 2 Milliarden Menschen da sind, aufgrund der deindustrialisierten Agrarstruktur, dann bedeutet das, dass 5 Milliarden Menschen dann kein Essen mehr haben. So, aus diesem Grunde ist es so, dass wir dann mit Sicherheit, wenn wir alles umbauen würden, tatsächlich die Menschheit reduziert haben müssten, um sie alle satt zu bekommen. Und da tun sich natürlich Abgründe in Gedanken auf, die ich überhaupt nicht darstellen möchte, weil ich weigere mich auch dagegen, weil ich glaube, dass es humane Dinge gibt, womit nun beispielsweise die Menschheit auch reduziert wird durch Planprogramme, wie sie China gemacht hatte mit der Ein-Kind-Politik oder beispielsweise mit anderen Dingen, wie es dann eben stattfindet, durch Kriege und so weiter. Das wissen wir ja, eventuell aber eben halt auch durch eine mangelnde Versorgung, durch Krankheiten und so weiter. Also hier muss man erkennen, dass sich hier ein großes Bild auftut, um die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Ja, während du das ausführst, hat China seine nicht nur Ein-Kind-Politik ja schon länger aufgehoben, jetzt auch die Zwei-Kind-Politik. Und dort geht man jetzt dazu über und erlaubt der Bevölkerung 3 Kinder, weil sie merken, dass sie mit dieser Politik jetzt in eine demografische Krise geraten und nicht mehr genügend Kinder geboren werden. Also auch da scheinen natürlich diese Programme, die in den großen WEF-Zirkeln besprochen werden, was die Reduzierung der Menschheit angeht, da scheint man in China noch nicht angekommen zu sein.
Ja, ganz eindeutig nicht. Wir sehen, dass das alte westliche System, wie wir es hatten, Wachstumswahn um jeden Preis und die Menschheit kann mehr werden und Kohlekraftwerke werden gebaut ohne Ende und sind auch noch zu Tausenden geplant. Da sehen wir, dass hier zwei wirklich komplett paradoxie wirkende Strukturen gegeneinander laufen. Und am Strich gesehen führt das Ganze natürlich in ein Chaos rein. Das heißt, wir befinden uns so ein bisschen in eine Endzeitlage, aber die Endzeit bedeutet natürlich auch wieder der Neuanfang. Und das, was mit dem jüngsten Gericht beschrieben wird, in der Bibel zum Beispiel, ist hier etwas, was man wirklich deutlich erahnen kann, wenn man mal in seine eigene Intuition hineinhorcht, sein Bauchgefühl mal zu Wort kommen lässt. Aber es führt natürlich auch letztendlich zu einer Neuordnung und die kann nicht schlechter werden. Wir werden nur sehen, wie es jetzt laufen wird. Und das hängt von den Menschen zusammen, von den Menschen ab, wie geistesgegenwärtig sie ihr diese Strukturen insgesamt managen und die jetzt nicht geistesgegenwärtig und wach sind und sich mit den Dingen beschäftigen, mit der richtigen geistigen Ausrichtung, die haben wirklich große Schwierigkeiten zu erwarten, die anderen nicht.
Also Klaus Schwab hat ja vom WEF, das ist der Mann, der das Buch Great Reset veröffentlicht hat, und der sagte ja in seinen Ankündigungen letztes Jahr im Juli, also in diesem Buch steht das, dass durch die Pandemie ganz viele Menschen hungern werden in dieser Welt und verarmen werden. Und da sind wir ja schon gelandet. Also es sind schon fast 2 Milliarden Menschen von knapp 8 Milliarden, die, wie es jetzt offiziell heißt, verarmt sind durch die Pandemie.
Ja, und wenn man sich die UN-Berichte ansieht, wie viel, ich glaube 130 Millionen im letzten Jahr, die allein durch die Corona-Shutdown-Maßnahmen in den sogenannten Entwicklungsländern aufgrund von Hunger- und Mangelversorgung ums Leben gekommen sind, spätestens dann wird es deutlich, dass es wohl nicht die Gesundheit der Menschen ist, die den Politikern am Herzen liegt, die hier gerade so ganz groß in diese Verkündung weiterer Shutdowns umgehen und sich mit der Impfproblematik beschäftigen und Milliarden und Abermilliarden aus dem Fenster rausschmeißen, anstatt vielleicht tatsächliche nachhaltige Hilfestellungen oder Umweltschutzmaßnahmen zu machen, die dringend notwendig sind.
Eine Meldung aus Russland. Also wir haben ja in Deutschland, in Österreich, im deutschsprachigen Ausland, in Europa die Diskussion, ist eine Impfpflicht, steht die im Raum, ja oder nein? Für Kinder kommt sie oder nicht? Was wird mit der Ständigen Impfkommission? Wie wird jetzt deren endgültige Empfehlung ausfallen? Also viele haben Sorge, dass eine Impfpflicht kommt. Wladimir Putin aus Russland hat Stellung bezogen und hat das Thema Zwangsimpfung ganz öffentlich auf den Plan gehoben und hat gesagt, eine Zwangsimpfung ist nicht angemessen und darf nicht eingeführt werden. Er hat sich ausdrücklich gegen die Einführung einer Impfpflicht in Russland ausgesprochen. Er betonte, dass die Entscheidung auf freiwilliger Basis erfolgen müsse, wobei er zugleich vor den möglichen Folgen einer Impfverweigerung warnte. Also damit meint er, ja, das könnten gesundheitliche Schäden sein. Er zieht aber auch deutliche Unterschiede zwischen dem russischen Impfstoff und den international globalen, die von den Impfallianzen empfohlen werden. Ich vermag da überhaupt nicht zu kommentieren, möchte ich auch nicht, weil mir fehlt da jegliche Sachkenntnis. Aber wen es interessiert, der kann sich selber drum kümmern. Auf jeden Fall hat er im Laufe der Beratungen zu Wirtschaftsfragen in Sotschi gesagt, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, wörtlich: Ich möchte hier noch einmal meinen Standpunkt darlegen. Meiner Meinung nach ist es unzweckmäßig und unzulässig, eine Impfpflicht einzuführen. Die Bürger sollen diese Notwendigkeit selbst nachvollziehen.
Richtig, und das ist der einzig richtige Weg. Und wenn er dann in einem Nebensatz darauf hinweist, dass die Menschen sich darüber im Klaren sein müssen, dass es natürlich sich auch ins Gegenteil wenden kann, wenn sie sich nicht impfen lassen, dass dadurch Schäden entstehen könnten. Es ist alles im Konjunktiv gehalten und das ist genau der richtige Prozess, dass man beide Dinge miteinander abwägt, Pro und Contra, und jeder für sich eigenverantwortlich mit allen Konsequenzen dann auch die ganze Rechnung tragen muss. So einfach ist das Ganze.
Ja, und so groß scheint man ja die Probleme und Gefahren der Mikrobe in Russland nicht einzuschätzen, denn das, was Boris Reitschuster aus Russland berichtet hat oder was auch unsere Leser uns immer wieder zuschicken an kleinen Videos oder Fotos des öffentlichen Lebens und Geschehens, da läuft es wie zuvor. Also manche tragen noch eine Maske, aber alles in allem hat da ein normales Leben wieder begonnen. Und du wolltest was sagen.
Naja, ist es ja auch ganz klar, wenn wir wissen, dass ich nochmal wiederholen möchte, 2009 die Veränderung der Pandemie-Darstellung. Wir hätten keine Pandemie, wenn wir zum Beispiel das Pandemiegesetz von vor 2009 noch gehabt hätten. Es wäre alles seit 2019 ganz normal weitergelaufen und zwar ohne besondere Vorkommnisse, wie wir heute feststellen können, anhand der Zahlen und Daten, die wir aus Schweden kennen oder auch aus Weißrussland. Das heißt, es ist ein ganz klarer Prozess, der beweisbar ist.
Es ist ja auch so, die drei afrikanischen Staaten, die sich weigern zu impfen, da kommen ja nun auch keine überhöhten Todeszahlen. Wir sehen keine Leichenberge und keine überlasteten Krematorien, sondern da läuft ein normales Leben. Da gibt es auch Berichte von, das heißt ja jetzt nicht mehr Querdenker, sondern Mehrdenker, haben wir gelernt. Also von Mehrdenkern wie Bodo Schiffmann oder wer hatte da noch, David Brüch hatte noch Berichte, die auch dort waren und gesagt haben, hier gibt es ein ganz normales Leben. Auch Schiffmann hatte Videos eingestellt von Wochenmärkten, wo ein buntes Treiben war und eben keine überhöhten Zahlen. Also all diese Informationen müssen einen doch wenigstens zum Nachdenken bringen. Ja, Andreas, und was uns noch zum Nachdenken bringen muss, ist die Tatsache, dass wir jetzt ein neues Berichtsaufkommen haben in den weltweiten Medien, nämlich zur Herkunft von Covid-19. Woher kommt die Mikrobe? Wir erinnern uns, der gute Donald Trump hatte ja vor einem Jahr ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er davon ausgeht, dass die Mikrobe mehr oder weniger künstlich hergestellt wurde in Wuhan im Labor. Er hatte dann auch übrigens Anthony Fauci, den Gesundheitschef, in Beschuss genommen oder unter Beschuss genommen und gesagt, der hat das auch noch mitfinanziert. Trump hat vom China-Virus gesprochen, das ist dann nicht gut angekommen. Dann haben ihn auch verschiedene soziale Medien wegen dieser Dinge vorübergehend gesperrt. Und jetzt plötzlich berichten alle, oh ja, und jetzt wird gerade berichtet über eine britisch-norwegische Schockstudie. Covid-19 wurde künstlich hergestellt in Wuhan und man fragt sich, ist das ein Biowaffenangriff gegen die Welt gewesen Und es hieß also hier in diesem Beitrag, der international, also in The Sun und im Independent und bei der Bild-Zeitung und bei vielen anderen veröffentlicht wurde, chinesische Wissenschaftler haben also Covid-19, heißt es da, in einem Labor in Wuhan geschaffen. Und dann haben sie eine ausgeklügelte Vertuschung inszeniert. Das behauptet eben diese explosive Studie. Der Bericht behauptet, dass China dann umgekehrte Versionen der Krankheit entwickelt haben soll, um den Anschein zu erwecken, dass doch auf natürliche Weise das Virus von Fledermäusen verursacht wurde, also vorsätzliche Täuschung. Und die Autoren dieses 22-seitigen britisch-norwegischen Impfstoffpapiers schreiben, dass SARS-CoV-2-Virus, der technische Name für das Virus, keinen glaubwürdigen natürlichen Vorfahren hat. Sie fügen hinzu, dass es über jeden vernünftigen Zweifel erhaben sei, dass die Krankheit durch Labormanipulation erzeugt wurde. Und sie sagen, sie sprechen von Absicht, von vorsätzlicher Verheimlichung, von Verunreinigung von Daten und so weiter. All das hat Trump damals gesagt. Andreas, nochmal, es ist ja jetzt eine globale Sammlung von Ländern, auch einflussreichen Ländern, die sich, also aus Russland hören wir das nicht, aber aus vielen anderen Ländern der westlichen Gemeinschaft, die wenden sich jetzt praktisch, es ist ja eine Kriegserklärung gegen China.
Naja, das ist also eine ziemliche Doppelmoral, die hier natürlich herrscht. Als Donald Trump sprach von dem chinesischen Virus, da wurde er ja, ich glaube, jetzt gerade wieder sogar noch verklagt dafür, dass er den Begriff chinesisches Virus überhaupt benutzt hatte und alle sind über ihn hergefallen. Als Joe Biden gerade vor kurzem im Rahmen eines intellektuellen Totalausfalls beispielsweise einen Präsidenten Putin als Mörder bezeichnete und das so ohne Grund, da war interessanterweise dann gar nichts. Hier sehen wir diese gesamte Doppelmoral und auch die Verwirrung, die offenbar auch in den Führungsetagen herrscht. Ich habe das Gefühl, die haben mittlerweile ihre Strukturen selbst nicht mehr so richtig im Griff. Und das Problem ist, dass nochmal USA, das heißt unter der Biden-Administration beziehungsweise deren Lenker, seine Lenker, gesagt haben, wir werden jetzt mit China einen großen Big Tech China Kooperationsprozess einleiten, die Chinesen allerdings über einen gewissen Nationalpatriotismus verfügen und dann eben nicht so einfach planbar sind, wie die Amerikaner es gewohnt sind, ihre sogenannten Partner eben halt behandeln zu können. Die machen da nicht so einfach mit. Und aus diesem Grunde laufen so viele Dinge aus dem Ruder und das ist dieses ständige Hin und Her. Und man weiß jetzt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr in USA, und zwar egal, in welcher Richtung man ist und aus welcher Perspektive man sieht, ist man eigentlich für oder ist man irgendwie gegen China? Zumal ja die Verbandelung der einzelnen Architekturen der Industrie so stark sind, dass sie gar nicht mehr zu entflechten wären. Denn die größten amerikanischen Unternehmen produzieren eben halt in China. Das heißt, sie kommen aus dieser ganzen Nummer gar nicht mehr raus. Und dann diese Achse zwischen China und Russland und dann auch noch die zwischen China und Iran und jetzt neuerdings auch Iran und Russland. Das heißt, wir bilden hier gerade zwei große Weltmachtsysteme ab und wir können wirklich ehrlich gesagt immer nur beobachten und zwischendurch nur kurze Tageskommentare dazu abgeben, aber das ganz große Bild erschließt sich natürlich nicht wirklich, für uns auch nicht, für mich auch nicht.
Weltmachtsystem ist eine schöne Vokabel, die du da gerade benutzt hast. Weltmachtsystem. Man hat ja wirklich das Gefühl derzeit, dass alles global zusammengefasst wird oder wie Frau Merkel es sehr gerne nennt, multilaterale Bündnisse. Also wie gesagt, sie versucht ja jetzt diesen Pandemiepakt da auf die Beine zu stellen. Deswegen haben ja die deutschen Steuerzahler 900 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Du wolltest was dazu sagen?
Ja, okay. Nein, also unilateral war zum Beispiel früher das, was USA gemacht hat als Weltmacht. Das heißt, sie haben von sich aus quasi eigenverantwortlich dann auch erklärt, was woanders läuft. Sie sind zum Beispiel auch in den Iran einmarschiert und haben dort ihr Öl geschützt. Und das ist unilateral. Bilateral ist dann der Begriff zwischen zwei Staaten und unilateral ist jetzt zum Beispiel zwischen den gesamten Staaten.
Multilateral,
Entschuldigung, die natürlich dann schon so diese Weltmacht damit schon symbolisiert.
Ja, und jetzt sind wir bei dieser Weltmacht wieder. Ja, es kann natürlich auch alles Zufall sein. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass Argentinien einen Exportstopp verhängt hat. Und zwar wird in kein Land der Welt Rindfleisch geliefert. Für 30 Tage zunächst, sagt man, damit der Eigenbedarf im Land gedeckt werden kann. Komisch, dass Ihnen das heute jetzt gerade einfällt, so inmitten dieser Krise, aber auch inmitten der Klimawandelpolitik, die eben auch multilateral läuft, übrigens auch ganz freudig von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, mit angeführt. Und oh Wunder, es hat also einen Cyberangriff gegeben auf einen globalen Fleischverarbeitungsriesen, JBS heißt der, in Australien. Eine Cyberattacke, wir haben darüber hier schon öfter gesprochen, legt praktisch das ganze System lahm. Man kann im Internet nichts mehr machen, Computer, die Daten, die Kundendaten, alles ist weg. Und die Informationssysteme dieses Unternehmens wurden angegriffen und JBS, diese Fleischverarbeitungsproduktionsfirma aus Australien, ist für die Produktion auf der ganzen Welt zuständig. Also die liefern in alle möglichen Länder, auch nach USA, auch nach Kanada, auch nach Europa. JBS hat 47 Anlagen in ganz Australien, betreibt das größte Netzwerk von Produktionsstätten und Futterlagern im Land. Das Unternehmen hat auch Verarbeitungsanlagen in Nord- und Südamerika, in Brasilien, auch in Kanada. Und ja, man lehnte zunächst mal ab, sich zu diesen Attacken zu äußern. Das Unternehmen ist also schwer geschädigt. Es könnte sein, das sind so die einzigen Kommentare, die man hört, dass es eine Woche dauert, dass es aber auch mehrere Wochen sein könnte. Und je länger es dauert, heißt es, desto schlimmer wird die Situation in Bezug auf die Versorgung und die Unterbrechung. Und ja, was heißt das jetzt? Die Technologie, die verwendet wird, die Systeme, die eingesetzt werden, sind das Herzstück auch der Qualitätssicherung des Rindfleisch, das verarbeitet wird. Wir müssen also sicherstellen, so ein Sprecher, dass wir das in Gang bringen können, um Vertrauen zu schaffen, nicht nur für die Verbraucher in Australien, sondern auch für die Exportmärkte.
Ja, und das gehört eben wieder zu dem Bereich der hybriden Kriegsführung. Wir wissen, dass wir die ganze Zeit dieses große Schiff, dieses Containerschiff, ich habe den Namen jetzt vergessen, die Ever Given, im Suezkanal festgelegen hat, die natürlich die offizielle Einleitung der Lieferkettenzusammenbrüche mehr oder weniger symbolisierte. Im gleichen Zusammenhang spricht man eben halt von der sogenannten menschengemachten Klimaerwärmung, die ja immer überall mitschwimmt. Und dieser brasilianische Konzern JBS, die sind ja wirklich weltweit vertreten. Das ist, glaube ich, der sitzt, glaube ich, in Brasilien, das Unternehmen selbst, ne, JBS. Und die sitzen ja dann überall auf der Welt und haben dort ihre Produktionsanlagen. Und das bedeutet, dass wenn Australien jetzt beispielsweise die Fleischproduktion einstellt, das ist das, was ich vorhin sagte, Deindustrialisierung. Es ist ja eine vernünftige Geschichte, dass man sagt, wir versuchen jetzt wieder in eine humane Tierhaltung umzugehen, auf Vegetarismus umzuschalten und so weiter. Aber es muss trotzdem kontrolliert laufen. Und das findet nicht statt kontrolliert, wenn mit solchen Cyberattacken, die im letzten Jahr interessanterweise von Klaus Schwab angekündigt wurden. Das heißt, es ist ja alles immer irgendwie mit Ankündigung, so wie wir jetzt im Juli eben halt dieses Cyber-Polygon-Manöver haben dort, was vom WEF mit einer interessanterweise russischen Bank, der Sberbank, gemeinsam dann initiiert wird, wo wir dann tatsächlich den Ausfall des gesamten Internets inklusive Blackouts mehr oder weniger durchprüfen als eine Art Manöver. Auch da können wir natürlich einiges erwarten. Also das sind schon sehr deutliche Züge.
Ganz kurz nur zur Ever Given im Suez, die hängt da immer noch fest. Und man hat ja darüber gesprochen, dass man also fast 1 Milliarde von dem Eigentümer, dem japanischen, dem Besitzer des Frachtschiffes haben möchte. Diese Summe wurde herabgesenkt. Jetzt werden noch 550 Millionen US-Dollar gefordert. Aber die will man wohl auf jeden Fall haben. Und so lange klebt das Schiff dort. Also es sieht tatsächlich auch aus wie eine Art Manöver.
Ja, wahrscheinlich wird das Schiff irgendwann dort auf Ewigkeiten liegen und dann zu einem rostigen Wrack langsam mutieren.
Ja. Und was ist mit den ganzen Containern?
Es wäre nicht das erste Mal. Das verrottet, was immer da drin sein mag.
Also, jetzt haben wir, wie gesagt, den Cyberangriff auf den Fleischproduzenten in Australien. Hier heißt es, dass die Arbeiter, es gibt eine ganze Menge von den Arbeitern, nämlich ein paar tausend, ich glaube über 6000 Mitarbeiter, 6687 Rinder- und Schafverarbeiter in ganz Australien sind davon betroffen. Um die macht man sich jetzt Sorgen, wenn der Shutdown weitergeht. Also das wird schon diskutiert. Der springende Punkt ist, dass dies eine konzertierte Aktion gegen die australische Wirtschaft ist und die Arbeiter darunter leiden werden, heißt es von offizieller Seite. Und die meisten Verarbeitungsbetriebe hat die Arbeiter auf Tagesbasis angestellt. Und wenn die nicht arbeiten, dann werden sie leider auch nicht bezahlt. Die Arbeitsniederlegung kann jetzt natürlich eine ganze Weile dauern. Und die Tiere, die müssten dann auf die Koppeln zurückgebracht werden, heißt es. Das wird zu logistischen Problemen in der gesamten Lieferkette führen. Es wird den Betrieben enorme Schwierigkeiten bereiten. Und mit diesem Verbot, dem Rindfleischexporte aus den argentinischen Betrieben, bedeutet das für die Welt, dass man sich nun darauf einstellen kann, dass die Fleischpreise erheblich steigen werden.
Ja, für mich ist immer schwierig dieser Begriff Schaf- und Rinderverarbeiter. Das ist so ein wirklich so diffamierender Begriff gegenüber diesen Geschöpfen, die wir Tiere nennen. Und deshalb muss ich mich da immer so ein bisschen konzentrieren, dass ich dabei in der Sache jetzt bleibe, weil ich das einfach ganz furchtbar finde, wie das mit der Massentierhaltung läuft und wie Materie tatsächlich gehandelt wird. Nein, aber es ist tatsächlich so, die Menschen werden jetzt ihren Job verlieren. Das ist natürlich dann vor Ort. Aber die insgesamt Logistik ist natürlich wirklich gestört. Denn es ist ja so, wenn die Tiere auf die Weiden zurückkommen oder in die Gatter wieder zurückgebracht werden muss, dann ist es ja nicht so, dass diese Gatter leer waren, sondern die waren ja schon wieder gefüllt durch nachfolgende Nachtiere, die dann schon wieder auch wiederum der Verarbeitung zugeführt werden muss, um diesen perfiden Begriff hier zu benutzen. Aber das führt natürlich zu dramatischen Situationen und das kann auch dazu führen, dass viele Tiere schlicht und ergreifend geschlachtet und verbrannt werden. Das heißt Nahrungsmittel, die dann tatsächlich den Menschen fehlen, wenn man die Tiere als Nahrungsmittel sehen will. Was da zumindest läuft gerade, und das ist das, was die UN ja nochmal bestätigt hat, eben halt über 130 Millionen Hungertote allein in Afrika und dann solche Dinge noch zusätzlich erleben zu müssen für Tiere, die auch schon aufgezogen wurden, das ist wirklich kaum auszuhalten.
Diese Zeit wird historisch irgendwann als einmalig abgeheftet werden, aber nicht im guten Sinne, sondern im absolut zerstörerischen und destruktiven Sinne. Aber nochmal, wir befinden uns ja in einer Art Weltenwende, in einem wirklichen Transformationsprozess, egal ob der jetzt durch den Great Reset angekündigt wurde oder nicht. Du lachst immer und ich freue mich immer, wenn du lachst, wenn ich das so ausspreche, aber ich versuche damit nur, das so auszusprechen, wie das der Herr Schwab auch immer macht.
Ja, das ist wirklich unheimlich lustig, wenn er das sagt. Also das ist das einzige Fröhliche, was wir dann teilweise auch haben. Ja, okay, Buma.
Also wir, wenn wir jetzt über die Fleischpreise sprechen, manchmal haben wir das Problem, dass wir, Andreas, ein bisschen zu früh mit unseren Warnungen oder Voraussagen sind, wenn wir sagen, sorgt vor, seht zu, dass ihr alles da habt, dass ihr für die Wasserversorgung sorgt, dass ihr Wasserfilter habt, Kanister habt, dass ihr aber auch genügend nährstoffreiche Vorsorgeprodukte euch anschafft, dass ihr durch Notzeiten kommt, wie Dosenbrot, wie Vollmilchpulver, wie Eipulver. Das gibt es ja jetzt, das stellen wir auch hier hin und wieder ein. Zum Beispiel ist es 10 Jahre haltbar. Sowas ist Goldes wert, wenn Notzeiten kommen. Und eins ist sicher, es kommen schwere Notzeiten auf uns zu. Und zwar auf der ganzen Welt, weil dieser Transformationsprozess wird stattfinden. Er ist von den sogenannten WEF-Eliten angekündigt. Im Prinzip machen sie überhaupt keinen Hehl draus. Und wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Und wer es kann, sorge vor. Es gibt nichts Wichtigeres im Moment, sodass man, wenn es möglich ist, dann diese Zeiten doch sehenden Auges auf sich zukommen sieht und sagen kann, okay, mehr kann man jetzt nicht machen, als wir getan haben. Denn es ist nicht nur die Frage der Vorsorge, sondern auch der Preise. Die Preise steigen exorbitant auf der ganzen Welt an. Also das heißt zum Beispiel, hier ist auch wieder eine Meldung, die ist, glaube ich, ja von der Epoch Times, die vieles zusammengefasst hat. Da heißt es unter anderem, die USA erleben die stärkste Teuerungsrate seit 2008. Europa zieht nach. Und die Preise kennen nur eine Richtung derzeit, die heißt nach oben. Einen besonders kräftigen Sprung machte die Inflation jüngst in den USA. Und jetzt wird gefragt, ob sich eine ähnliche Entwicklung auch in Deutschland und Österreich abzeichnen könnte. Und das sieht danach aus. In den USA machte die jährliche Teuerungsrate jüngst den kräftigen Sprung auf 4,2%. In Europa zieht sie seit Jahresbeginn an. Und eine erste Schätzung, wie sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Mai entwickelt haben, veröffentlicht das Statistische Bundesamt. Die müssten jetzt langsam raus sein. Wir werden die wahrscheinlich auch morgen nochmal besprechen. Und die Frage ist, warum steigen die Preise seit Jahresbeginn? Hier ist die Erklärung. Angetrieben wird die Inflation in Deutschland und im Euroraum von mehreren Faktoren. Die Weltkonjunktur nimmt wieder Fahrt auf. Vor allem die Wirtschaft der Schwergewichte USA und China wächst rasant. Zudem steigt die Nachfrage nach Rohstoffen wie Rohöl, was die Energiepreise nach oben treibt. Auch ist die in der Pandemie jetzt zeitweise gesenkte Mehrwertsteuer in Deutschland wieder auf altem Niveau seit Jahresbeginn. Und in Europas größter Volkswirtschaft wird seit Anfang 2021 eine CO2-Abgabe für Verkehr und Heizen erhoben.
Naja, wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die meisten Menschen die Prozentrechnung nicht wirklich beherrschen und dann solche Artikel wirklich falsche, Schlüsse ziehen lassen. Die Menschen glauben zum Beispiel, dass die Wirtschaft jetzt wieder ansteigt. So wird es nämlich erklärt. Weil die Menschen glauben zum Beispiel, wenn ich eine Quote habe von 100% und dieser Kurs von 100 geht runter auf 50, das heißt, der bricht zusammen um 50% und steigt dann wieder um 50%, dass wir dann wieder 100 hätten. Nein, das haben wir nicht. Der Ausgangswert bei den zweiten 50% ist ein tieferer und 100 minus 50% plus 50% sind 75 und nicht wieder 100. Das bedeutet, man kann durchaus hohe Steigerungsraten haben, aber unterm Strich gesehen sind wir noch weit unter den Wirtschaftsstärken, die wir vorher hatten. Die Inflation setzt sich ja zusammen aus dem neuen Geld, was in den Markt reingepumpt wird. Und dieses neue Geld entsteht zum Beispiel in dieser Zeit aus sogenannten Hilfsmaßnahmen. Und diese Hilfsmaßnahmen bekommen Menschen, die zum Beispiel keine Arbeit mehr haben. Das heißt, es findet keine Mehrwertschaffung durch die Arbeit statt, aber das Geld wird trotzdem dafür bezahlt. Das bedeutet, ganz viel neues Geld kommt dazu, aber die Wirtschaft steigt nicht. Inflation bedeutet, neues Geld, was in die Wirtschaft reinkommt, abzüglich Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum ist aber ein sogenanntes Minuswachstum, auch so ein komischer Begriff. Man könnte auch Schrumpfung sagen, aber das will man nicht. Man spricht von einem Minuswachstum. Also steigt die Geldmenge um 20% und die Wirtschaft fällt nochmal zusätzlich um 8%, dann ist die Inflationsrate 28% und nicht 2,5. Das ist schon eine ziemliche Rundungsdifferenz. Was man hier allerdings macht, im Rahmen dieser Kostensteigerungsrate setzt man einen fiktiven Warenkorb zusammen und setzt dort Waren rein, die nicht besonders gestiegen sind. Und so kann man natürlich ein Warenangebot dort reinbringen und kann damit nach Belieben einen Kostensteigerungssatz quasi erfinden, ermitteln, vorgeben. Und man kann mathematisch berechnen, dass die Zahlen auch stimmen. Allerdings ist nicht das damit ausgegeben worden, was die Leute eigentlich wissen wollen. Das ist eigentlich wirklich ein Witz. Wenn die Leute sehen und gehen durch den Baumarkt und gehen durch den Supermarkt und sehen, was die Kosten sich erhöht haben. Und dann sagt ihnen einer, gegenüber dem Vorjahr ist es um 2,5% gestiegen. 2,5%. Jeder kann 2,5% von seinem Gehalt runterrechnen und sagen, kommt das ungefähr hin? Und er wird feststellen, das kommt vorn und hinten nicht hin. Das ist tatsächlich unter dem Begriff Propaganda zu verbuchen.
Ja, Andreas. Und das macht natürlich vielen Leuten auch zu schaffen. Natürlich auch die Berliner Regierungspolitik, die jetzt heißt es wieder, es soll alles geöffnet werden, aber der Inzidenzwert soll unter 35 sich halten. Also eine völlig willkürliche, aus meiner Sicht, das ist jetzt ausnahmsweise meine persönliche Meinung, willkürliche Ansage, weil also wenn man von Inzidenzzahlen 200, 300 spricht, die man schon hatte und jetzt plötzlich sagt, es soll unter 35, klingt es ja fast wie Zero-Covid, also ja. In die Richtung scheint es zu gehen. Das ist das, was deine Informanten dir schon vor Monaten gesagt haben, worüber wir gesprochen haben. Und jetzt stiekum leise durch die Hintertür, durch die kalte Küche sozusagen, kommen wir doch auf diesen Zero-Covid-Wert zu, offenbar. Und damit hat man ja ein Instrument in der Hand, Hammer and Dance, auf und zu, hoch und runter, je nachdem, um die Menschen weiter mürbe zu machen.
Naja, man ist also auf der Suche, immer wieder neue Berechnungsformeln zu finden. Und Zero-Covid wäre natürlich eine Maßnahme. Wahrscheinlich wird das zu deutlich sein. Ich möchte auch noch mal an den Corona-Index erinnern. Der ist nicht weg, weil wir ihn nicht mehr erwähnen, sondern der wird einfach nur verschoben. Man wird vermutlich einen eigenen Index dafür zu machen, versuchen, in dem beispielsweise drinsteht, die Virus, die Mutanten, die sogenannten, die Ausbreitung, die Impfquote, die Belegung der Betten und all diese Faktoren sollen damit reinfließen. Und dann kommt da irgendein Index raus, also eine Zahl, wahrscheinlich mit zwei Stellen hinterm Komma genau, die wahrscheinlich nichts aussagt. Aber keiner kann es mehr beweisen, weil keiner weiß, wie sich die Zahl zusammensetzen wird. Das ist der Irrsinn, der dahinter steht.
Ihr könnt mal gerne bei Wikipedia nachgucken unter Zero Covid, also Null Covid. Da steht nur kurz der erste Absatz gelesen, für einen solidarischen europäischen Shutdown ist eine kapitalismuskritische Kampagne mit dem Ziel, die Covid-19-Pandemie in Deutschland, Österreich und der Schweiz und anderen europäischen Ländern durch das Absenken der 7-Tage-Inzidenz auf Null nachhaltig zu beenden. Sie orientiert sich an einem internationalen Aufruf von Wissenschaftlern für die konsequente Eindämmung der Pandemie in Europa. Die Kampagne wird von Wissenschaftlern, Ärzten und so weiter unterstützt. Und man hat da sehr einschneidende Maßnahmen. Das könnt ihr euch alles mal durchlesen. Das heißt praktisch tatsächlich dann Totalitarismus und Willkür, wie man es schlimmer nicht mehr bezeichnen kann. Ja, und das letzte Thema, ein aktueller Artikel von RT Deutsch, Überschrift, hier will ich nicht mehr leben, Auswanderung wegen Corona-Politik, Fragezeichen. Und das heißt, viele leiden unter der deutschen Corona-Politik, viele protestieren dagegen, aber ein anderer Gedanke kursiert gleichzeitig, die Auswanderung. Warum ist das so? Und man sagt hier zu Recht, dass Auswanderungsbewegungen immer wieder das politische Schicksal eines Landes widerspiegeln. Die große deutsche Auswanderung in die USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war zum Beispiel eine Folge der gescheiterten Revolution 1848. Auch im Zweiten Weltkrieg sind viele nach USA ausgewandert, wie wir alle wissen. Und jetzt heißt es, dass doch viele Menschen in Deutschland, Andreas, das ist auch das, was so deine Erfahrung ist, wenn du Gespräche mit vielen Menschen führst, die sagen, eigentlich möchte ich nur noch weg hier. Und RT Deutsch sagt, man hat mal bei Instagram das ist keine richtige Studie natürlich, sondern eine Umfrage gemacht, auf die Frage, hattest du wegen der Corona-Politik schon mal den Gedanken auszuwandern, antworteten 93% mit Ja. Wie gesagt, nicht repräsentativ, sondern nur ein Stimmungsbild. Und die meisten sagen, dass das fast zum Überlaufen gebracht hatte, nämlich die Mikrobe und dann diese indirekten Pflichten zu Testungen und wahrscheinlich auch zum Impfen.
Ja, das glaube ich auch. Und da sind auch die Mainstreamer mit dabei, die sich ja auch nicht wohlfühlen. Es ist ja nicht so, dass es da die Guten und die Bösen gibt, sondern es gibt die Gläubigen, die dieser Religion hinterherlaufen, obrigkeitshörig, und es gibt die Freidenker. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied. Und es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ich bin Freidenker und ich muss mein Bewusstsein und meine Eigenverantwortung halten, denn ich kann sonst vor diesen Schöpfungsgesetzen auch vor Gott nicht bestehen. Das will ich einfach nicht. Aber eines ist wichtig, die Menschen, die jetzt alle mehr oder weniger raus wollen ganz plötzlich, das geht jetzt nicht mal eben so, sondern muss hier in der Ruhe bleiben, denn in der Ruhe bleibt die Kraft. Und das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Man kann, ich glaube nämlich, dass sich bald Zeitfenster öffnen werden. Wir sehen hier in Nordamerika, und das sehe ich sowohl für USA als auch Kanada, wir reden relativ wenig über die Detailpolitik, auch über Kanada, weil Kanada eben halt doppelt so groß ist wie die Europäische Union und aus ganz vielen verschiedenen Territorien und eben Provinzen besteht. Und aus diesem Grunde, wenn wir über die kanadische Politik sprechen, ich sehe immer viele, die mich anschreiben und sagen, ja, in Kanada, da ist ja auch alles was ganz schlimm und da gibt es ja das und das. Man muss allerdings auch wissen, dass wir hier eine demokratische Struktur haben mit einem föderalen System. Und da geht es nicht um Schönreden, sondern um die Unterscheidung, dass wir mit den europäischen oder deutschen Maßstäben Kanada nicht beurteilen können. Aus diesem Grunde sind wir hier auch hergekommen, weil hier eben halt eine andere Grundstruktur der Gesellschaftspolitik herrscht, insgesamt gesehen. Und mir ist wichtig, dass die Menschen, die sich vorbereiten wollen, das tun können. Das geht allerdings auch nur, wenn ein bisschen Vermögen da ist. Es gibt viele Menschen, die sagen zum Beispiel, wenn das Fenster sich öffnet, möchte ich vorbereitet sein und schlagen hier einen Pflock ein, kaufen sich hier ein Grundstück zum Beispiel, um eventuell es mal zu nutzen, eventuell es aber auch nicht zu nutzen, weil man dann sagt, es ist immer noch eine Kapitalanlage. Also wenn ich jemandem eine Bayer-Aktie empfehle, wie ich immer sage, dann muss er ja auch nicht nach Leverkusen ziehen. Das sind also die wichtigen Prozesse, also Vorbereitung in dem Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben kein 2019 mehr und müssen die Art einer Auswanderung mit ganz anderen Grundlagen und ganz anderen Fragestellungen regeln. Die Leute fragen, wenn ich jetzt rübergehe, meinetwegen nach Kanada, ich spreche für dieses Land, weil ich hier bin, dann kommen die Leute und sagen dann zum Beispiel, ja, was kann ich denn da beruflich machen und wie läuft denn das alles ab? Ja, die gesamte Welt ist in einem Umbruch und das geht auch an Kanada nicht vorbei. Die Frage ist nur, wo man es am besten durchstehen wird und wann man dann die Möglichkeit hat, etwas zu regeln. Und deshalb kann man nur Schritt für Schritt tun. Ich stehe für solche Sachen auch immer wieder mal zur Verfügung. Wenn das zu viel an Anfragen wird, habe ich schon überlegt, dass ich vielleicht sogar mal eine Zoom-Konferenz mache und darüber mal spreche, dass die Menschen sich anmelden können gegen einen kleinen Beitrag und ich dann dieses Thema einfach mal bearbeite und mal bespreche.
Ja, und ich gehe noch mal in diesen Bericht hier rein, also wie die Auswanderungszahlen aus der BRD jetzt aussehen. 1990, da lag es so um 50.000 Personen pro Jahr. Bis Mitte der 2000er stieg es auf circa 150.000 und in den letzten Jahren lagen die Auswanderungszahlen zwischen 250.000 und 300.000. Also viel höher als auch übrigens in vielen anderen Industrienationen. Nach Untersuchungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind die Auswanderer überdurchschnittlich gut gebildet und wollen beruflich vorankommen. Und also die meisten Antworten, ich verdiene derzeit gutes Geld, mir ist bewusst, dass ich im Ausland erstmal weniger verdienen werde. Also es geht nicht in erster Linie darum, dass man jetzt viel Geld verdienen möchte, sondern weg will. Und die Aussage ist auch sehr häufig gefallen, auch nicht nur bei dieser Umfrage, sondern bei anderen, die wir ja auch schon zum Besten gegeben haben. Wir haben Angst vor der Zukunft. Und vor allem freies Leben soll wieder möglich sein, ohne Einheitsmeinung, ohne Zensur, ohne Diskriminierung, ohne Meinungsmache. Ja, und in dem Sinne... Andreas, der Kapellmeister, macht schon wieder Musik hier. Wünschen wir euch einen schönen Tag, ihr Lieben. Bleibt in der Ruhe. Geht raus in die Natur. Atmet tief durch.
Ja, und morgen sind wir wieder für euch da. Alles Liebe.
Bis dann. Ciao.